Werbung.
Die Aktion Mensch hat einen tollen neuen Podcast zu den Themen Inklusion und Diversität. All Inclusive heißt er und moderiert wird er von Ninia Lagrande. Ninia spricht darin mit lauter klugen Menschen darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenwachsen. Zu Gast sind unter anderem Cordula Stratmann, Colleen Ulmen-Fernandes, Tan Schala und Mareike Kaiser. Auch wenn es hier natürlich um ziemlich tiefgründige Themen geht, Ninia und ihren Gästen hört man einfach total gerne zu. Und nach jeder Folge hat man viele neue Erkenntnisse und Perspektiven. Also am besten gleich jetzt sofort den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. All Inclusive heißt er und ihr findet ihn überall da, wo ihr Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. November 2020 mit Belarus,
Geld,
Polen,
sechsmal Corona,
Angela Merkel,
nochmal Corona,
der US-Wahl,
Corona und Geld,
Äthiopien,
der US-Wahl,
Steuern in Irland,
dem Brexit,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Sag mal, du hast auch voll geschummelt, du hast im Wald nur zwei Themen.
Genau.
Und hast du jetzt... Ich habe genau gemerkt.
Ja, ich dachte mir so, ne? Wo fangen wir mit an? Mit Corona?
Ach komm, immer mein Belarus zuerst.
Okay, dann Belarus
zuerst. An erster Stelle Belarus. Die OSZE, die ja immer Wahlbeobachter in Länder schickt, wenn da Wahlen sind, wie zum Beispiel ja auch gerade in die USA, aber dazu kommen wir später.
In Bananenrepubliken. Drittweltländer. Shithole Countries, wie der amtierende US-Präsident solche Länder mal genannt hat.
Da jetzt ist er selber, hat er aus seinem Land selber eins gemacht. Jedenfalls, die durften keine Wahlbeobachter nach Belarus schicken.
Oh.
Haben aber jetzt im Nachgang einen Bericht geschrieben und da konnten Leute aus Belarus, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger, Eingaben machen. Das ist ein geiles Wort, das kenne ich noch aus der DDR, ich habe eine Eingabe gemacht. Ja. Also sich beschweren und sie haben über 700 Eingaben bekommen und dann auch noch Kontakt gehabt mit NGOs und so Gruppen, die eben dort auch Wahlbeobachtung versucht haben und haben jetzt einen Bericht vorgelegt, der gesagt hat, dass die Beweise so überwältigend sind, dass sie zu dem Schluss kommen, die Wahl ist gefälscht worden, sie muss annulliert und wiederholt werden, zweifelsohne.
Aber das interessiert natürlich hier den,
Lukaschenko.
Lukaschenko, genau. Den interessiert das ja an feuchten Kehricht, was die OSZE sagt.
Ja, also, sonst hätte er sie wahrscheinlich auch reingelassen zur Wahl. Aber das ist schon eine richtige Warte, natürlich, weil das eine international anerkannte Organisation ist, die auch was zu sagen hat, gerade in solchen Dingen. Dahinter stehen 17 dahinter stehen 17 Länder mit großer Reputation, die jetzt auch alle gesagt haben, ja, wie heißt denn das Wort, ne? Egal. Die jetzt auch alle gesagt haben, sie fordern eben wirklich den Rücktritt. Also auf internationaler Ebene zieht sich die Schlinge zu. Ja, was es tatsächlich bringt, ich habe so das Gefühl, wir kriegen dann wahrscheinlich da so ein kleines Nordkorea, so als Nachbarland, also ist ja übernächstes Nachbarland, dazwischen liegt ja quasi Polen. Ne?
Nordkorea ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes, also die haben ja sogar die Grenzen zu, also da kommt ja keiner rein, keiner raus. Ja,
Belarus
also,
im Moment auch.
Nee, du kannst doch als normaler Belarusse, kannst du doch irgendwie durch den Wald über eine grüne Grenze irgendwie nach Polen oder sowas, wenn du das willst, oder?
Ja, aber du kannst nicht mehr rein.
Da kommt dann halt nicht direkt ein Kanonenboot und mäht dich nieder oder irgendwie sowas. Also, wo du Wahl sagst und wir USA gesagt haben, ich habe heute wieder zwei Twitter-Threads mitgebracht, die ich vorlese, weil ich faul bin. Zur US-Wahl. Ich habe ja einen riesen, also was ich eigentlich so erschütternd finde, dieser ganze Personalzeug, habe ich ja schon oft genug gesagt, ist mir gerade ehrlich gesagt furz egal, Hauptsache die kriegen es mal fertig und dann überlege ich mir eine Haltung dazu. Was mich so erschüttert ist, dass sie es nicht schaffen, so eine Wahl zu, weißt du, so Bundesrepublik Deutschland. 80 Millionen Menschen wählen genau an einem Tag für 10 oder 12 Stunden. Und eine Stunde, nachdem diese Wahllokale geschlossen wurden, um 18 Uhr an einem Sonntag, eine Stunde danach haben wir erste Hochrechnungen. Spätestens, ich sag mal, ja, 12 Stunden nach dem Schließen der Wahllokale haben wir schon ein vorläufiges amtliches Endergebnis, das dann in der Regel auch bestätigt wird. Mhm. So, zack, bumm, Effizienz. Ja, okay, ja. Wir sind Deutsche. Ja.
Ja. Ja.
Ein Australier hat mir mal gesagt, the Germans are so efficient, they don't even have a word for plunger.
Was ist das?
Pömpel hier, ach so. Dieser Klopömpel.
Stimmt, wir haben kein Wort dafür.
Doch Saugglocke, ist mir dann aber auch erst Jahre später eingefallen. Fand ich aber ganz. Und das ist halt irgendwie, ne, das mächtigste Land der Welt. Das darf man nie vergessen. Es ist immer noch das mächtigste Land der Welt, vor allen Dingen, weil die so wahnsinnig bewaffnet sind und überall Militärbasen haben. Wenn die Chinesen genauso viel Militärbasen über die Welt verteilt hätten, könnte Amerika sich wahrscheinlich mal zurückziehen. Mhm. Dass die das nicht hinkriegen, so eine Wahl effizient durchzuführen und vor allen Dingen auch so wenig angreifbar durchzuführen. Also das ist ja absolut fragwürdig, was da alles passiert im Vorfeld mit diesen Ballotboxes und tralala. Und das ist das, was mich eigentlich so erschüttert, dass die im Grunde ja auch wieder wie so ein Drittweltland oder so ein Schwellenland, das macht mich echt, macht mich irre. Und jetzt
übrigens, also um das auch nochmal einzuordnen, es ist 14.18 Uhr am 6. November 2020, ja. Muss man ja immer dazu sagen.
Sein,
und es gibt immer noch keinen Präsidenten. Oder
kann sein, dass das in einer Stunde anders ist, wenn die Sendung fertig ist.
Mal sehen.
Jetzt hat mein neuer Kollege Rüdiger Bachmann, mit dem ich bei Vrindt die Wirtschaftskunde mache, der ist Wirtschaftswissenschaftler, lebt in den USA, also ist Deutscher, lebt in den USA, einen Doppelpass, mit einer Amerikanerin verheiratet, lehrt an der amerikanischen Universität, das heißt, der lebt da ein ganz normales Leben. So. Und der schrieb, und das war mir gar nicht klar, Deutsche wundern sich manchmal über den langen Stimmauszählprozess in den USA. Und ich sage nicht, dass der nicht technologisch veraltet ist, aber man muss sich klar machen, dass hier in den USA am Wahltag über ganz viele Sachen abgestimmt wird. Ich habe schätzungsweise über 20 verschiedene Sachen abgestimmt. Nicht nur Präsident, sondern auch Senat, House, State House, State Senate, Gemeindeparlament, Richter, School Board, Bibliothekskommission, Einwohnermeldeamtschef und noch ein paar lokale Steuererhöhungen.
Wow.
Und das alles auf einem Stimmzettel, in einem Umschlag.
Wenn man diese Stimmzettel gesehen hat, also ich habe ja auch ein bisschen geguckt jetzt immer CNN, ich war nicht ganz so verrückt wie viele andere Leute, die ich kenne. Also wir haben gestern bei Lakonisch Elegant auch eine Sendung dazu gemacht und Patrick Wilinski zum Beispiel hat sich die komplette Weihnacht um die Ohren gehauen und hat sie jetzt als CNN geguckt. Und aber wenn man das geguckt hat, das habe ich dann gestern eben für Lakonisch Elegant auch gemacht, sind jetzt nur Vormittag CNN laufen gehabt, da schalten die immer mal wieder in diese Wahlauszählungslokale.
Und das sieht auch eigentlich alles ganz professionell aus.
Ja,
ne? Also das ist also so wie, wenn man nur so die Nachrichten so am Rande verfolgt wie ich, denkt man halt wirklich so, oh Gott, Drittweltland. Und wenn du das dann siehst, das sieht schon ordentlich aus.
Und dann haben die aber eben wirklich diese Wahlzettel in Anführungszeichen, weil das sind mehrfach gefaltete, sehr lange Dokumente, die, wenn man die auseinanderziehen würde, wahrscheinlich mehrere Meter lang sind.
War mir aber auch nicht klar auf diese Weise. Dann gibt es die entsprechende Diskussion in diesem Twitter-Thread, kann man sich mal durchlesen, Link kommt in den Shownotes, wo auch Leute sagen, ja, aber man könnte ja die Präsidenten zuerst auszählen oder irgendwie so, was natürlich Quatsch ist. Weil du machst nicht erstmal alle Präsidenten, dann nimmst du den ganzen Stapel nochmal und machst alles. So arbeitet ja niemand, der bei Verstand ist. Mehr habe ich zur US-Wahl auch nicht zu erzählen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Also, wie gesagt, ich habe auch erst am Donnerstag angefangen, mir die ganze Scheiße reinzuziehen. Mittwoch habe ich mich noch mit was anderem beschäftigt. Gott sei Dank kann ich auch nur empfehlen, so als Lifehack, dass man schöne
Zwischendurch
Ereignisse...
immer mal heiraten, oder was meinst du? Heiratet doch ab und zu mal zwischendurch, das ist ein guter Lifehack.
Immer einen Tag nach der US-Wahl.
Genau, einen Tag nach der US-Wahl heiraten.
Oder ein Kind kriegen. Oder wenn es dann wieder geht, Corona-bedingt, sich einfach den ganzen Tag in ein Wellness-Hotel zurückziehen, ohne Handy oder ohne Nachrichten. Also man kann ja sicher was ausdenken, aber auf jeden Fall nicht Nachrichten gucken. Ich glaube, das tut dem ganzen Gemüt sehr gut und ist ja auch völlig egal, weil es ist Freitag und wir wissen noch immer nicht, wie es ausgegangen ist. Und jedenfalls habe ich dann da angefangen und es gab, das ist dann bei uns ja immer mitten in der Nacht, aber Donald Trump hat natürlich irgendwann mitbekommen und es gerüchtelt, dass er wahrscheinlich wieder Fox News geguckt hat und dann haben die ihm gesagt, Joe Biden führt in Arizona.
Ja.
So. Was auch damals, also zu dem Zeitpunkt war Fox der erste Sender, der gesagt hat, Biden führt in Arizona. Also sie haben es festgelegt. Die haben gesagt, es ist so. CNN zum Beispiel hat das immer noch nicht, oder haben sie es inzwischen, ich habe den Überblick verloren.
Wir sollten
aber
hier
lange
überhaupt
nicht,
keine Fakten sagen heute.
Lange nicht festgelegt. Also das war schon ungewöhnlich, aber das hat er wahrscheinlich gesehen und dann hat er sich bemüßigt gefühlt, vor die Presse zu treten und zu sagen, was er dazu denkt. So.
Mhm.
Und jetzt muss man sich, also ich stelle mir das so vor, der guckt das im Fernsehen, kriegt mit, dass das, was er erwartet hat, nämlich dass seine Partei oder dass er gewinnt, dass er die Wahl gewinnt. Das hat er bis dahin offensichtlich gedacht. Da sagt ihm sein Sender Fox News, das stimmt gar nicht. So, ja. Auf einmal ist er nicht mehr der Sieger. Und warum ist er es nicht mehr? Weil jetzt noch die ganzen Briefwahlstimmen reinkommen, die ja jetzt noch ausgezählt werden müssen. Das ist ja das, was so lange dauert.
Ich glaube, da habe ich was gesehen sogar, wo er dann meinte, ja, und auf einmal, eigentlich haben wir gewonnen, aber jetzt auf magische Weise geht mein Sieg wieder weg. Was ist denn das hier?
Ja, so, genau.
Der ist wahrscheinlich, vielleicht ist der ja wirklich so dumm, wie wir immer gedacht haben.
Das kann schon sein. Jedenfalls ging er dann an die Presse und sagte das hier.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation.
This is a fraud. Wir reden.
Und da war natürlich, ordentlich was los. Also nicht nur in den Medien, sondern auch in den Wahllokalen. Diese ganze komische Deppenarmee, die dann ja, wenn er was sagt, losrennt und irgendwie Stress macht, die sind dann losgegangen. Es mussten Wahllokale durch Polizisten geschützt werden, damit da nicht irgendwie was gestört wird, weil er halt gesagt hat, wir stoppen jetzt die Auszählung.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Stop the vote.
Wir stoppen die Auszählung, weil jetzt das, was jetzt gezählt, das ist ja alles, das sind ja diese Briefwahlunterlagen und da habe ich ja schon vor Monaten gesagt, dass dies alles mit Wahlfälschung zugeht und so weiter und so fort. Und hier kommt jetzt wieder die OSZE ins Spiel, die hat ganz, ganz klar die ganze Zeit immer sagen, nein, stimmt alles nicht, alles gut.
Ja, das ist doch das sowieso irgendwie, also was ich so, wie gesagt, ein bisschen habe ich mitgekriegt, ich habe bei solchen, ich habe ja mittlerweile, ist schon länger, dass ich bei irgendwelchen Weltlagen oder Großlagen entsprechende Keywords auf Twitter einfach mute für einen oder mehrere Tage, weil ich einfach dieses ganze hochgedrehe und das ist ja eine Hysteriewolke, die da um einen dann so rumschwebt und alles ist nur hektisch und laut und so.
Es gibt ein Wort auch dafür, wie das auf Twitter heißt, Doomscrolling.
Doomscrolling, okay. Weltuntergangsscrollen. So. Ja, und das habe ich zum Beispiel auch nach diesen Attentaten in Frankreich oder in Wien habe ich das auch gemacht, weil das ist mir zu viel. Mir reicht es halt wirklich, ein paar Tage später zu lesen, was ist denn eigentlich wirklich passiert und nicht Spekulation und Schuldzuweisung und alles. Aber gut, ich habe halt viel gemutet, habe von der US-Wahl relativ wenig mitgekriegt, aber was ich halt mitbekommen habe, ist ein Tweet von irgendwem, der geschrieben hat, es ist doch der totale Wahnsinn, dass jetzt schon CNN jetzt schon den vierten Politikwissenschaftler ins Programm holen musste, der Öffentlichkeit erklärt, dass es legal ist,
alle Stimmen zu zählen.
Ja.
In den USA sind in mehreren Städten Leute auf die Straße gegangen und haben dafür demonstriert, dass alle Stimmen gezählt werden.
Das ist unglaublich.
In einer Demokratie.
Die haben, ich weiß nicht, was ist das? Also ich kenne die USA ja überhaupt nicht. Ich war da auch noch nie. Also mein USA-Bild ist so Ally McBeal. Ne? East Coast Großstadt. Ich beobachte das, also ich meine, ich lebe jetzt in Deutschland schon ziemlich lange, notwendigerweise. Und bei uns gibt es ja auch ähnliche Leute oder ähnlich disponierte Leute wie diese Trump-Anhänger. Also das sind dann im Wesentlichen AfD-Anhänger. Das kondensiert jetzt nochmal in diesen Querdenken-Demonstrationen, was ja letztendlich auch nichts anderes ist als Pegida, um noch ein Sujet erweitert, auf das sich dann noch ein paar mehr Leute einigen können. So. Und was ich da halt sehe oder zu sehen glaube, ist einen eklatanten Bildungsmangel. Und zwar nicht nur einen eklatanten Bildungsmangel im Sinne von Wissen, also einen eklatanten Wissensmangel, sondern auch einen im Grunde eine nicht vorhandene Urteilsfähigkeit. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das hast du ja auch bei einem meiner Hobbys oder bei meinem Hobby eben Verschwörungstheorien, Esoteriker und so, da hast du das ja auch. Das ist ja auch die sind nicht in der Lage, aus ihren Beobachtungen sinnvolle Schlüsse zu ziehen. Und ich weiß nicht, wie man das auf die Reihe kriegt. Also ich habe eine Idee, wie man das auf die Reihe kriegt. Aber das ist so. Und irgendwie, wo ich hin wollte, ist, irgendwie sieht das, was in den USA passiert, genauso aus.
Das ist ein Kult. Irgendjemand hat mal gesagt, this is a cult.
Ja, ein Kult ist das, klar ist das ein Kult.
Aber politisch
halt. Aber das Christentum ist halt auch ein Kult, der Islam ist auch ein Kult, das Judentum ist auch ein Kult, aber die sind ja alle nicht bescheuert geworden darüber. Ja?
Zwischenzeitlich
es gibt
schon,
da, es gibt da auch natürlich, du hast überall hast du die Freaks, du hast die Orthodoxen bei den Juden, du hast die Islamisten bei den Moslems und du hast die Christianisten, guck nach Polen, da weißt du, was im Christentum für Probleme passieren können.
Komme ich gleich auch noch zu.
Aber diese, so viele, das ist es eigentlich, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den USA so viele, so ungebildete Menschen gibt. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, und vor allem, ja, also das ging dann auch noch weiter. Also es war ja erstmal da eine ganze Weile Ruhe, so von Donald Trump aus, der hat dann nur noch getwittert. Twitter hat dann zwischen jedem zweiten oder dritten Tweet versehen mit, hier, das sind irreführende Informationen.
Parental Guidance.
Ja, also was ja auch schon irgendwie für sich spricht. Und dann ist er nochmal, wahrscheinlich wieder USA, so ungefähr Abend, Primetime, wenn alle zuschauen, vor die Presse getreten und hat angefangen, noch größere Lügengerüste aufzubauen, also wirklich richtig Verschwörungssachen da rein zu erzählen. Und dann ist was passiert, was bisher meines Wissens noch nie passiert ist in den USA. Die Fernsehsender haben das abgeschaltet.
Was? Krass.
Die waren also live dabei.
Ja.
Und dann haben sie es einfach abgeschaltet und haben
alle?
Die meisten großen. Also
Fox?
Fox weiß ich gar nicht. Okay. Aber CNN und ABC und NBC und so weiter haben abgeschaltet. Und dann haben die Journalisten wirklich gesagt, okay, das müssen wir jetzt einordnen. Was der Präsident da gerade gesagt hat, das ist nicht richtig, das ist wahr, das ist gelogen, krass. Das hat er sich ausgedacht.
Krass.
Und das ist zum ersten Mal passiert. Und was auch gerade zum ersten Mal passiert.
Das würde ich mir mal wünschen, wenn solche Leute wie Friedrich Merz oder sowas ihren Stuss erzählen. Oder überhaupt. Bisher habe ich überwiegend Unionspolitiker dabei erwischt, wie sie in Talkshows dummes Zeug reden. Dass da wirklich eine Redaktion sitzt und auf einen großen roten Knopf haut, dann macht es im Studio und dann kommt jemand und sagt, nee, so ist das nicht. Das,
ja.
Das stimmt nicht, was der Roland Koch da gerade erzählt hat. Es ist so eins, was ich am präsentesten habe.
Ja.
Das ist über 10 Jahre her, aber da hat
trotzdem
Roland Koch gelogen. Und der hat nicht die Unwahrheit gesagt, sondern er hat gelogen. Das konnte man ihm damals auch nachweisen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Aber ja.
Ist ja wurscht. Jedenfalls, also das war echt krass. Und dann auch endlich, mit jahrelanger Verspätung, distanzieren sich mehr und mehr Republikaner. Und irgendjemand meinte, verlassen das sinkende Schiff.
Ja.
also da passiert. Aber
wie sieht das aus, wenn die sich distanzieren? Also
ja, die sagen dann auch, der lügt und er soll aufhören und natürlich müssen alle Stimmen
vor
gezählt
der Presse,
werden.
Also,
und
Presse,
ja, okay. Oder auch also halt soziale Medien, Presse.
Aber
YouTube.
Warum?
Jetzt kommen sie.
Warum haben die dem die ganze Zeit die Stange gehalten? Ja gut, weil sie jetzt sehen, dass sie wahrscheinlich mit über die Klippe gehen, wenn.
Jetzt verliert er halt gerade, ne? Ja. Jetzt ist er nicht mehr der Sieger, sondern es sieht
ja
wirklich so aus, als ob er
ne?
Ja, extrem erbärmlich. Das alles kommt irgendwie 4 Jahre zu spät, auch Twitter, ne? Also die haben jetzt auch Steve Bannon komplett für immer gesperrt. Also
Steve Bannon hat ja gerade noch
gesperrt.
Irgendwo gesagt, dass er der Meinung sei, man sollte Dr. Fauci und den FBI-Chef enthaupten.
Und die Köpfe vors Weiße Haus aufspießen.
Sorry, ein guter Kumpel von Gabor Steingart, dieser Steve Bannon.
Aber du darfst doch nicht sagen, dass Gabor Steingart rechtsoffen ist. Da beschweren sich unsere Hörer.
Echt? Nee, Gabor Steingart ist rechtsoffen. Und das wäre schön, wenn er nur rechtsoffen wäre. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer. Und damit meine ich nicht rechtsradikal, sondern noch was Schlimmeres. Nämlich nihilistisch im Sinne eines Herrn Bannon. Ich glaube, dass das...
Ja, dann geht's, ihm geht es halt
Problem
um sich. Ne? Also
ja.
Er ist ja, also weil diese schöne Analyse seines Buches.
Geht es mir ja auch drum. Also mir geht es ja auch um mich.
Aber
eben nicht um jeden Preis. Ne? Und so jemand wie Steingart, der macht das halt um jeden Preis. Also der kann ja auch nicht so blöd sein, nicht so, obwohl.
Ja, komm. Jedenfalls möchte ich zusammenfassen, warum erzähle ich dir das alles? Ich finde, man hat in den letzten Tagen ein bisschen was lernen können über Dinge, die in den letzten 4 Jahren falsch gelaufen sind und wo man vielleicht auch Schlüsse draus ziehen könnte, was macht man in Zukunft besser, auch bei uns in Deutschland. Medien, ja, also Übertragung abzubrechen, journalistisch einzuschreiten, wenn jemand Bullshit erzählt, das zu kontextualisieren, gewisse Leute vielleicht gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen, solche Dinge.
Dafür brauchst du aber auch das richtige Personal und zumindest in der Bundesrepublik haben wir nicht die Journalistinnen und Journalisten, die zu sowas überhaupt in der Lage sind. In Österreich gibt es so jemanden wie Armin Wolf, aber zeig mir mal einen deutschen Armin Wolf.
Ja, Georg Restle ist schon gut.
Wäre ich mir nicht so sicher. Restle ist vor allen Dingen Moderator einer Magazinsendung. Das ist nochmal was anderes als jemand, der eine halbe Stunde lang einen Nazi-Politiker grillt.
Der hat den Beiweg gut auseinandergenommen.
Ja, das habe ich nicht gesehen. Okay.
Also ich glaube, der könnte
Ich kenne Georg Restel tatsächlich nur als Magazinmoderator. Ja, okay.
Und dann das Zweite ist Republikaner. Die müssen jetzt Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Wahrscheinlich gar nicht. Aber eigentlich müssten sie das aufarbeiten, was bei denen eigentlich schiefgelaufen ist die letzten 4 Jahre. Weil sonst passiert es ja wieder.
Ja, das passiert ja, grundsätzlich nicht. Also Anführungszeichen. Konservative Parteien sind ja die, die immer von Verantwortung reden, aber nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das kannst du dir ja auch in der bundesrepublikanischen Geschichte angucken. Ja, alleine die Spendenaffären rund um die CDU. Ja, wenn da nicht richtig Leute in Bau gegangen wären, wer hätte denn da Verantwortung? Helmut Kohl, ja, die Seele der CDU, hat zu keinem Zeit bis zu seinem Tod keine Verantwortung für sein Handeln übernommen. Konrad Adenauer, es gibt eine Konrad-Adenauer-Stiftung, die CDU beruft sich auf Konrad Adenauer, der Mann war kriminell. Ja, das sind konservative Parteien.
Da müssen wir dann noch eine Quelle hinterher liefern, aber ja.
Ja, okay.
Aber genau das ist dann wahrscheinlich, weil die Parteien selber das nicht machen werden, die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, das aufzuarbeiten und da wirklich an die Substanz zu gehen, die zu zwingen, das aufzuarbeiten vielleicht auch. Und ich meine, es gibt ja auch Aussteiger bei den Republikanern, redet man halt auch mit denen. Und Social Media. Also ich glaube, oder beziehungsweise ist ja mittlerweile auch hinreichend dokumentiert, auch von JournalistInnen, dass diese demokratische Krise, die wir ja nicht nur in den USA haben, sondern die ist ja weltweit total offensichtlich. Und dann gibt es so Podcasts wie Rabbit Hole von der New York Times oder jetzt gerade auf Netflix lief The Social Dilemma, wo es auch darum ging, wie Social Media eben zu diesen ganzen Missinformationen beiträgt. Also gerade auch in der Corona-Krise, diese ganzen Verschwörungshansel, ne, die haben sich ja darüber vernetzt und haben ihre Botschaften über YouTube in die Welt getragen. Also die Verantwortung, die auch dort liegt.
Ja, das wäre ja einfach zu lösen.
Du willst es einfach abschalten, ne?
Das wäre die radikalste Lösung, aber dann würden sie halt alle zu Telegram rennen. Das eben. Würde keinen großen Unterschied. Doch, es würde einen großen Unterschied machen.
Jan Böhmermann, jetzt hast du da mal reingeschaut? Ich habe da noch gar nicht darauf geachtet.
Der soll mal seine Fernsehsendung machen, erstmal 10 Folgen und dann gucke ich mir die Fernsehsendung mal an. Der muss sich jetzt auch erstmal wieder neu finden, glaube ich, in seiner neuen Rolle. Ja, aber dann abschalten, dann rennen sie alle zu Telegram. Das hat einen großen Vorteil. Es ist nicht mehr öffentlich. Also du kommst nicht mehr zufällig daran vorbei, sondern du kommst da nur noch hin, weil irgendjemand dir sagt, guck dir das mal an. Das könnte hilfreich sein. Was ich aber eigentlich viel sinnvoller fände, und da könnte zum Beispiel die Europäische Union einfach mal einen Hammer rein mit dem Hammer reinhauen und sagen, das ist Presse. Weil in dem Moment, wo du dir dem Presserecht unterwirfst, kann Zuckerberg, kann Jack Dingens, kann Twitter und Facebook nicht mehr solche Plattformen sein, wie sie sind, können aber trotzdem die Vernetzung und Interaktion und so weiter, das kann man alles machen. Was sie halt brauchen, ist dann irgendwie sie müssen halt mehr Ressourcen ins Community-Management stecken. Absolut, und nicht so viele ins Marketing.
Ja.
Und dass Community-Management gut gemacht werden kann, auch für ein Presseerzeugnis, das hat zumindest vor vielen Jahren, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie es jetzt aussieht, wann war denn das, dass ich mir das mal intensiver angeguckt habe, das dürfte so 2000, so 6, 8 Jahre her sein. Da habe ich das Community-Management von Zeit Online kennengelernt. War auch tatsächlich da, mit denen geredet und so, habe geguckt, wie arbeiten die, was machen die, wie sieht das Content-Management-System aus und sowas. Und die haben das damals richtig gut gemacht und haben auch wirklich solche Sachen gemacht, wie wenn du einen Kommentar dagelassen hast. Die meisten, ich sag mal, 98% aller Kommentare sind total für den Arsch und müssen eigentlich gar nicht geschrieben oder irgendwo veröffentlicht werden unter so einem Artikel, der geschrieben wird. Aber die 2%, es gibt 2%, die sind gut. Ja. Und die bringen das Thema vorwärts. Die machen einen anderen Blickwinkel, die erweitern das oder sowas. Und die hatten eine Möglichkeit, diese guten Kommentare so zu promoten, dass die Kommentare viel stärker zum Bestandteil des Artikels geworden sind, als die Kommentare, die einfach nur irgendwie bloß rumranten oder von ihrem eigenen Leid erzählen wollen, was sich dann eh keiner durchliest. Also das geht. Ich meine dann irgendwann gehört zu haben, dass die im Community Management da auch extrem zusammengestrichen hätten. Aber möglich ist das. Und es ist auch für so eine Instanz wie Facebook möglich, sowas zu machen. Du musst nicht jeden Rotz da raushauen. Du kannst auch das über die Community selber machen. Du kannst Meldungen ernster nehmen. Und so. Alles ist möglich. Aber man muss das halt machen. Man muss nur sagen, ihr seid Presse. Und dann kann man sie verknacken. Und dann sitzt Zuckerberg halt die ganze Zeit, oder wer da auch immer verantwortlich im Sinne des Presserechts ist, brauchen sie halt Sitzredakteure. Und zwar nicht zu wenige.
Ja.
Ja. Ja, USA hatte ich ja gar nichts mehr. Guck mal, Innenpolitik. Ich habe ein paar kleine Meldungen aus der Innenpolitik. Das Bundeskabinett hat ein Gesetz beschlossen. Es heißt, also es muss noch durchs Parlament, aber immerhin vorgelegt, Baulandmobilisierungsgesetz. Das heißt, die Bundesregierung wird jetzt Immobilien in Bewegung setzen. Juhu. Bauland ist ja immobil, Mobilisierung ist in Bewegung setzen. Was das machen soll, ist, dass die Kommunen mehr Rechte bekommen. Zum Beispiel haben die dann länger das Recht, ein freigewordenes Grundstück zu kaufen. Wenn sie es weiterverkaufen, können sie den Investoren vorschreiben, dass die Investoren das innerhalb von 5 Jahren bebauen müssen. Hm. Ja, weil wir haben ja auch sehr viel Grundstücksspekulation, vor allen Dingen in den Ballungsräumen. Die Kommunen müssten, wenn das Gesetz durchgeht, den Verkauf von Mietwohnungen genehmigen, wenn daraus Eigentumswohnungen werden sollen. Und zwar die Kommunen, was ich wichtig finde, dass das in kommunaler Hand bleibt, weil da ist halt auch die Kompetenz. Du kannst das nicht irgendwie mit so einem Bundesgesetz für die ganze Republik regeln. Ausnahmen soll es natürlich auch geben.
Natürlich.
Ja, wenn die Wohnung nach dem Verkauf von Angehörigen genutzt werden soll oder wenn 2/3 der Mieter die Wohnung selber kaufen oder das Haus oder wenn es mehrere Erben des Hauses gibt. Und da gibt es dann auch erste Kritik von links und das wäre auch meine Kritik nicht, weil ich ja in so einem Katastrophentourismus-Modus bin seit einiger Zeit. Ich gucke dann mal, welche miesen Tricks die Immobilienwirtschaft sich dazu einfallen lässt.
Ja.
So Erbengemeinschaften bilden. Gibt es bestimmt irgendwie im Erbrecht noch irgendwelche komischen Schlupflöcher, sodass so auf einmal 17 Leute, die sich noch nie in ihrem Leben gesehen haben, eine Erbengemeinschaft sind, die gemeinsam ein Haus kaufen und dann veräußern an einen Investor oder so. Ich bin gespannt. Der Mindestlohn steigt, und zwar der für Gebäudereiniger. 3/4 aller Gebäudereiniger arbeiten für einen Mindestlohn in der Branche, was schon ziemlich krass ist. Jetzt hat sich die IG Bau, das ist deren Gewerkschaft, mit den Arbeitgebern darauf geeinigt. 700.000 Leute arbeiten.
Wow,
ja, klar. 700.000 Gebäudereiniger, die kriegen bis 2023 einen neuen Einstiegsverdienst, und der steigt auf 12 Euro. Also das ist der Mindestlohn da, ja. Also die arbeiten jetzt schon zum Mindestlohn, der liegt bei 10,80 Euro.
Krass.
Ja, das ist schon wirklich krass. Noch was Interessantes. Günther Oettinger, wir erinnern uns, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Entschuldigung, ist dann, ich muss bei dem immer so lachen, weil der dessen Art zu reden erinnert mich so sehr an Beavis und Butthead, dass sofort in meinem Kopf, wenn ich nur den Namen höre, so eine Beavis und Butthead-Figur auftaucht.
Ich habe den auch nie ernst nehmen können. Also ich finde auch die Art und Weise, wie er spricht, was er spricht. Irgendwo habe ich aber, glaube ich, immer was gelesen, was dann mein Bild doch ein bisschen korrigiert hat, aber offensichtlich nicht nachhaltig und nicht gut genug. Jedenfalls Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, jetzt gerade irgendwie so einer dieser EU-Kommissare für besondere Aufgaben, wo er keinen Scheiß bauen kann oder so. Der jedenfalls macht jetzt Kasse. Mhm. Denn Günther Oettinger hat, als er noch Ministerpräsident war, Stuttgart 21 durchgesetzt. Mhm. Im Wesentlichen an diesem Projekt Stuttgart 21 ist eine Firma beteiligt, die heißt Herrenknecht. Die haben da die Tunnelbohrarbeiten vorgenommen. Und ab Januar wird Oettinger dann in den Aufsichtsrat bei Herrenknecht gehen. Ja, so macht Oettinger Kasse. Was er übrigens dann auch in dem Artikel noch drin stand, fand ich auch interessant. Oettinger wartet noch auf eine wichtige Entscheidung. Das muss er sich von der EU genehmigen lassen.
Ah.
Aber wenn es genehmigt wird, dann wird Oettinger zum Leiter des Innovationsrates des Landes Ungarn.
What?
Und das ist der Rat für Wissenschaftspolitik. Und internationale Beobachter werten diesen Rat für Wissenschaftspolitik als einen Baustein im Umbau des akademischen Systems in Ungarn, was Orbán ja da vorantreibt. Das heißt, Oettinger macht sich dann auch da noch mit gemein.
Wow, ey, krass.
Ja, ne?
Boah.
Ja, das sind, und dann, wie sollst du da nicht Politiker verdrossen sein? Wie willst du da einem AfD-Anhänger sagen, dass die Leute, denen er da hinterherläuft, alle korrupt sind, sich die Taschen vollstopfen wollen? Wie willst du das noch argumentieren angesichts solcher Menschen wie Günther Oettinger, der in einer vermeintlich seriösen Partei unterwegs ist? Es gibt einen Deutschland-Trend extra. Also die ARD macht mit Infratest DIMAP jetzt gerade, weil ja ständig irgendwas Neues passiert, neue Deutschland-Trends. Dann geht es natürlich um die Corona-Regeln, die wir seit dieser Woche haben. Mhm. Die Maßnahmen für angemessen halten 56% der Leute, für unangemessen
56.
Für unangemessen gering 16%, also 16% hätten gern weitergehende Maßnahmen, 24% gehen die Maßnahmen zu weit. Frage, zu Weihnachten sollten die Beschränkungen wieder gelockert werden? Dem stimmen eher zu 59%, eher nicht 30%. Was sie nicht gefragt haben ist, ob die Leute das überhaupt für eine realistische Forderung halten. Ich halte das nämlich für absolut unrealistisch, sich darüber Gedanken zu machen, am 24. Dezember irgendetwas, also Aber ich bin da ja Pessimist, also, wer weiß. 86%, also fast alle, befürworten die Offenhaltung von Schulen und Kitas. Mhm. 78% befürworten die Kontaktbegrenzung. Wie lauten die?
Wie, die Kontaktbegrenzung?
Ja, genau, was darfst du?
Ich darf noch eine Person, also es dürfen sich Personen aus zwei Haushalten treffen und maximal sollten es aber 8 sein, glaube ich.
Aber nicht 10. Schlecht, ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Die Schließung von Bars und Kneipen finden 71% gut, die Schließung von Restaurants nur 57%.
Ja, klar.
Und dann haben sie gefragt, ohne strengere Regeln bekommt man die Krise nicht in den Griff. Dem stimmen eher zu 79%. Und da wüsste ich dann mal, was die 19% meinen, die dem nicht zustimmen, dass wir die Krise ohne strengere Regeln nicht in den Griff kriegen. Vermutlich denken die da, die Flüchtlinge sind dran schuld. Ne? Müssen die Flüchtlinge rausschmeißen, dann wird das alles gut. Ja, so der Deutschland-Trend. Also sind doch halt, jede Menge.
Dass Corona ja eh nicht so ein schlimmes Virus ist.
Ja, genau.
Einfach, wenn man ein gesundes Immunsystem hat, dann.
Genau, und das ist ja wie eine Grippe. Da habe ich auch gleich noch ein paar Zahlen dazu, wie sich das zur Grippe verhält. Da gibt es nämlich auch eine neue Studie aus München. Ist ein recht langer Deutschland-Trend. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Das war jetzt nur ein Auszug. Lest es bitte selber nach. Das sind insgesamt so 10 Slides.
Ich grätsch mal rein, weil das gleiche Thema war auch das Hauptthema der Bundespressekonferenz am Montag, in der Angela Merkel dazu nämlich sich hat vor allem Fragen stellen lassen. Sie hat natürlich selber so einen Input gegeben, hat da alles Wichtige schon mal erklärt aus ihrer Sicht. Und dann kommt ja immer der interessante Teil, wenn andere Journalisten und Journalistinnen Fragen stellen dazu. Und erstmal muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich in Deutschland lebe, als ich das gesehen habe und auch gesehen habe, wie Angela Merkel einfach super gut erklärt. Sie hat auch wirklich auf jede Frage eine intelligente Antwort geben können, wo du gemerkt hast, sie hat verstanden, was hier passiert. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie Wissenschaftlerin ist.
Das nennt man halt Urteilsvermögen.
Ich weiß. Und ich muss so oft, habe ich diese Woche gedacht, oh Gott, wenn mein 2005er ich sehen würde, wie ich Angela Merkel bejubelt habe diese Woche, wäre es schwer enttäuscht, weil 2005, als sie Kanzlerin geworden ist, war ich am Boden zerstört. Also ich fand es die schrecklichste Nachricht des Jahres 2005.
Ist ja auch genug Scheiße unter ihrer Kanzlerschaft passiert.
Das möchte ich auch unbedingt noch dazu sagen. Und ich weiß noch, wie Herr Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, er hätte die Hoffnung, dass Angela Merkel, weil sie eben Wissenschaftlerin ist und die Wissenschaft ernst nimmt, dass sie zur Klimakanzlerin wird, bevor sie aufhört. Und das hat sie nicht geschafft. Das muss man auch mal ganz klar
vielleicht
und deutlich sagen.
Vielleicht hätte sie es geschafft, wenn sie nicht zur Corona-Kanzlerin hätte werden müssen. Wer weiß, vielleicht hätte sie genau das Gleiche, wo sie jetzt sagt, fuck it, in einem Dreivierteljahr bin ich weg, jetzt zeige ich euch mal, was hier, wo hier der Bartel seinen Most holt. Das kann ja sein.
Pech gehabt. Vielleicht schafft sie es ja auch irgendwie noch im nächsten Jahr. Es ist ja noch ein bisschen bis September. Aber
genau, wenn die Pandemie vorbei ist im Dezember.
Genau. Naja, jedenfalls, also diese Pressekonferenz, ich kann einfach nur allen ans Herz legen, sich das anzuschauen. Gerade auch nach dieser Woche, wo man so politisch manchmal das Gefühl hat, we are doomed. Also es ist einfach überall brennt. Es gibt gerade keine guten Nachrichten. Doch, ich habe auf jeden Fall eine mitgebracht. Keine Sorge, gibt es nachher auch noch. Aber sich das anzuschauen, wirklich 1,5 Stunden saß, es war bei mir auch totaler Zufall. Ich wusste, es gibt diese Pressekonferenz, dann war ich kurz auf Twitter, dann stand auf Twitter von der Tagesschau Angela Merkel in der Bundespressekonferenz. Ein Link, ich klicke den Link an, weil ich denke, ich bekomme jetzt die Zusammenfassung der Tagesschau von der Pressekonferenz.
Und dann hat sie den Salat.
Und dann war ich aber live dabei und konnte nicht mehr abschalten, weil es so schön war. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der vielleicht ein bisschen verdeutlicht, warum.
Schauen Sie, wir machen doch das nicht gerne, sondern wir haben eine Gesellschaft, die hat eine bestimmte Zahl von Kontakten. Und die sind im Augenblick zu viel. Und jetzt könnten wir sagen, wir legen sozusagen die wirtschaftliche Tätigkeit, die unterbrechen wir. Keiner muss mehr zur Arbeit und damit wird jetzt nichts produziert oder Ähnliches und dafür lassen wir die Restaurants auf. Das wäre von der Kontaktzahl vielleicht etwas Ähnliches. Aber das würde uns vielleicht in die Lage versetzen, dass wir mit Sicherheit nie wieder die jetzt schließen, entschädigen könnten, weil woanders nichts verdient wird. Das heißt, wir haben uns sehr gut überlegt, wo reduzieren wir Kontakte. Aber auch, das habe ich ja versucht zu sagen, auch in einem Konzertsaal, auch in einem Restaurant, wo die Tische auf 1,5 Meter Abstand stehen oder die Menschen auf 1,5 Meter Abstand sitzen. müssen die Menschen in das Konzert fahren. Sie werden sich dort nicht nur auf dem Platz aufhalten, sondern vorher auch begegnen, aneinander vorbeilaufen und Ähnliches. Nicht jeder hat die medizinische Ausrüstung einer FFP2- oder FFP3-Maske. Der Mund- und Nasenschutz ist eine Hilfe und er hilft uns, Infektionen zu vermeiden. Aber er ist ja keine Sicherheit, dass ich nicht infiziert werde. Ich habe also bei der Anfahrt, bei der Abfahrt, beim Sprechen in vor und nach der Veranstaltung oder weil ich nicht kontrollieren kann, ob 2, 3, 4 Haushalte an einem Tisch sitzen, wo ja natürlich nicht die ganze Zeit überprüft werden kann, wie viele Menschen kommen da zusammen, die fahren dann alle wieder nach Hause. Wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können und ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen sollen. Und dann auch in der Hoffnung, dass viele mit uns teilen, dass das Aufrechterhalten von Schulen und Kitas und des Wirtschaftskreislaufes jetzt das Wichtigste ist und der Verwandtenbesuch, die Urlaubsreise, der Restaurantbesuch, die Feier im kleinen Kreis zu Hause und das Auftreten in großen Gruppen draußen vielleicht, wenn ich reduzieren muss, das Verträglichere ist. Aber schwer bleibt's. Kein Mensch hat sich sowas gewünscht. Nur wir können ja nicht zusehen, wie wir dann Menschenleben opfern, wie wir die Überlastung unseres Gesundheitssystems machen. In diese Situation möchte ich nicht kommen. Das möchte ich auch Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten und Betroffenen nicht zumuten.
Waren jetzt nur 3 Minuten und so geht es aber die ganze Zeit. Ja? Also sie ist wirklich, man merkt auch, sie ist so ein Mensch und macht sich Sorgen und versucht wirklich, du siehst ihr an, dass sie versucht hat, die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Das kann ja mal jeder, der diese Entscheidung nicht gut findet, kann ja mal versuchen, die selber zu treffen. Das finde ich hier auch immer so ein bisschen. Da musste ich aber auch schon ziemlich alt für werden, um zu begreifen, dass so jemand wie Angela Merkel, die entscheidet natürlich nicht so, wie ein König entscheiden würde, sondern die ist halt von allen möglichen Zwängen umstellt und weiß der Geier. Und ich glaube, je weiter oben du stehst und wenn du Bundeskanzlerin bist, dann geht's halt nicht weiter, dann bist du halt die obere Exekutive. Da kannst du dich nicht so entscheiden, wie Holger Klein sich vielleicht entscheiden würde, angesichts des Inhaltes seines Sparbuchs und der Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weil ich muss an nichts anderes denken, als an mich, an dich und die Kinder oder irgendwie sowas. Von daher, ja. Andererseits muss man halt auch sehen, wenn du dann auf so Leute wie Armin Laschet siehst, zum Beispiel Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mit seiner Möbelladenöffnungsgeschichte damals im Frühjahr und so, da denke ich dann schon, welcher Zwang war denn das, der dich dazu getrieben hat?
Das war was ich dachte, man wünscht sich so sehr, dass alle LandespolitikerInnen, die das jetzt, die da irgendwas mitzuentscheiden haben, weil haben sie halt, also gerade das ganze Thema Schule ist halt ein Landesthema. Da hat Frau Merkel nicht wirklich viel zu sagen. Sie hat auch irgendwo in dieser Bundespresse, ich habe die Stelle leider nicht gefunden, nicht auf die Schnelle für die Sendung jetzt gefunden, hat sie auch gesagt, sie ist natürlich, geht sie davon aus, dass es das Beste wäre, wenn alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht Masken tragen. Ja. So, aber es ist halt Landespolitik.
Ja, und Landespolitiker sind halt, wenn du Glück hast, zweitklassig. Das ist immer so ein bisschen das Problem, finde ich, wenn du Glück hast halt.
Naja.
Und wer sind die größten Verlierer der Corona-Krise? Das sind
die Armen.
Die Minijobber.
Achso, ja, sage ich ja.
Die Zahl der also sie haben im Juni geguckt, Juni 2020, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind um 0,2% gesunken, Minijobs um 12%. Das trifft die natürlich richtig heftig, weil die kriegen kein Kurzarbeitergeld, die kriegen kein Arbeitslosengeld.
Kein Arbeitslosengeld 1.
Ja, Arbeitslosengeld 2 kriegst du natürlich. Ja. Und gut, da hast du dann vereinfachten Zugang und auch vereinfachten Zugang zur Demütigung, die damit einhergeht.
Die Frage ist tatsächlich, die ich mir gerade stellte, wäre Arbeitslosengeld 1 für Minijobber überhaupt mehr als Hartz IV? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber es geht halt um was anderes. Ja, es geht halt darum, nicht vom Amt gegängelt zu werden und so. So, wir haben Minijobs und zwar 19% aller Arbeitnehmer sind geringfügig beschäftigt. Jetzt mag man sagen, ja, aber das ist ja, ne? Also 7,6 Millionen sind es.
Die meisten sind Frauen.
Davon das sowieso. Und jetzt mag man sagen, ja, aber das sind ja Nebenjobs und sind Zweitjobs. Nein, das sind nur die Minijobber. Wenn man die Nebenjobs dazu tut, sind es 13 Millionen, die diese, auf diese Weise beschäftigt sind.
Das ist dann eigentlich bisschen, ganz schön beschämend.
Das ist sehr beschämend, ja. Und wer den Nebenjob, wer den Minijob nebenher macht, hat im Schnitt 1.700 Euro brutto. Wir bleiben bei Corona, oder?
Ja, meinetwegen. Ja?
Okay. Dänemark.
Oh.
In Dänemark hat es eine mutierte Version von SARS-CoV-2 gegeben, und zwar in Nerzen. Und nicht nur das, sondern diese mutierte Form ist vom Nerz auch auf den Menschen übergesprungen. Daraufhin haben sie Nordjütland dicht gemacht, öffentlichen Nahverkehr eingestellt, die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das bei den Dänen so ist mit dem Auffordern, ob das heißt, ihr macht das, sonst gibt's auf die Nase. Die Sorge ist jetzt, dass diese Mutation dazu führen kann, dass ein Impfstoff nicht mehr so gut wirkt, wie er wirken würde, hätte es diese Mutation nicht gegeben. Und jetzt lese ich einen Twitter-Thread vor, der kommt von Lars Fischer, dem Spektrum, also Spektrum der Wissenschaftsredakteur.
Irgendwann müssen wir Lars Fischer mal Honorar bezahlen, genau, dafür, dass wir ihn hier immer so
der, oft. Der dieser ganzen Pandemie-Scheiße wirklich eine unglaublich besonnene Stimme ist, obwohl Lars natürlich ist transplantiert, immunsupprimiert. Also wenn irgendjemand sich das einfängt und sofort tot umfällt, ist es wahrscheinlich Lars. Und trotzdem rennt der nicht Ente, Ente, Ente schreiend im Kreis, sondern guckt wirklich sehr besonnen auf dieses ganze Ding. Und,
aber auch mit einem entsprechenden Galgenhumor, muss
ja,
man sagen.
Ja, das ist richtig. Ja, jedenfalls schreibt Lars, und das lese ich einfach vor. Zuerst einmal sind die Einschätzungen der Gefahr durch die Mutation rein theoretische Überlegungen. Die tatsächlichen Auswirkungen solcher Veränderungen zu bestimmen, ist in der Praxis schwierig und zeitraubend. Ich denke, die Dänen handeln hier vor allem aus Vorsicht. Das tun sie aber zu Recht, denn allein, dass sich das Virus in Tierbeständen verbreitet, ist ein Problem. Es besteht die Gefahr, dass SARS-CoV-2 zu einer auch durch die Tiere übertragenen Krankheit wird, besonders wenn Nerze das Virus ihrerseits an andere Arten weitergeben. Das würde Eindämmungsmaßnahmen zusätzlich erschweren und möglicherweise die Natur der Pandemie selbst verändern. Das gilt speziell in Bezug auf einen Impfstoff. Ob das veränderte Spike-Protein eines in Nerzen kursierenden Virus einen eventuellen Impfstoff unwirksam machen würde, ist unklar. Es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Eine Impfung, die wir übrigens noch nicht haben, ist idealerweise gegen die an den Rezeptor bindende Region des Spike-Proteins gerichtet. Eine Mutation des Spike-Proteins, das die Impfung umgeht, hätte also auch gute Chancen, die Bindung an die Zielzellen zu verschlechtern. Ähnliches gilt übrigens grundsätzlich für in Tieren kursierendes SARS-CoV-2. Wenn die Mutationen die Bindung an den Rezeptor beim Nerz verbessern, verschlechtert das gegebenenfalls die Bindung an menschliche Zellen. Trotzdem könnte so ein Virus ein Problem werden, wenn ein Impfstoff kommt. Im Moment ist es nicht allzu wahrscheinlich, dass Mutationen Natur und Verlauf der Pandemie verändern. Erstens sind schädliche Mutationen viel, viel wahrscheinlicher als nützliche. Und zweitens müssen sich auch nützliche Sachen erstmal durchsetzen. Das heißt, die mutierte Linie muss die anderen Varianten verdrängen. Aber eine neue Mutation startet von Null und muss erstmal den Vorsprung der existierenden Linien aufholen. Die verbreiten sich derzeit ziemlich ungehindert weiter, sieht also schlecht aus für das Nerzvirus. Das könnte sich natürlich ändern, wenn es einen Impfstoff gibt und der weltweit die existierenden Linien ausbremst. Dann könnte ein in Nerzen kursierendes Virus, gegen das der Impfstoff nicht wirkt, tatsächlich neue Ansteckungswellen auslösen.
Oh Gott. Ja.
Aber das ist alles kein Problem. Weil es gibt eine Frettchenstudie, wo wir schon bei Tieren sind, dachte ich.
Ja.
Es gibt eine Frettchenstudie aus den USA, eine sehr, sehr kleine Studie, nur mit ein paar Tieren. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben ein Nasenspray entwickelt. Mhm. Und dieses Nasenspray, das blockiert die Absorption des SARS-CoV-2-Virus in deinen Rachengedöns irgendwie. Haben halt ein paar Frettchen genommen, haben den einen das Nasenspray gegeben, den anderen nicht. Dann haben sie die beiden alle SARS-CoV-2 ausgesetzt und kein Nasenspray-Frettchen hatte SARS-CoV-2, alle anderen hatten das.
Nasenspray-Frettchen.
Ja, Nasenspray-Frettchen, genau. Du kriegst dann so ein Feld, das ist so ein großes Feld hier, das steckst du in die Nase und musst dann draufdrücken. Und dann, dann bist du zumindest kurzzeitig immun. Also das scheint, was ich da gelesen habe, in der New York Times habe ich das gefunden, es scheint, ja, ich sage mal so, tageweise Immunität zu sein. Also was weiß ich, so an die 24 Stunden. Das heißt, du weißt, du gehst raus, du gehst ins Kino oder weiß der Geier
oder
was.
Oder in die Schule.
Oder in die Schule, jagst dir morgens irgendwie zwei Hübe von dem Zeug rein und hast dafür dann, weiß ich nicht, mindestens einen Tag schon mal deine Ruhe und kannst dich nicht infizieren, was ich total geil fände. Weil damit könnte man dann erstens auch ohne einen richtigen Impfstoff sehr gut klarkommen, weil realistischerweise, wie oft gehst du raus? Also wie oft gehst, kommst du wirklich in Situationen als klar, als Schüler? In
Cluster-Situation.
Genau, in Cluster-Situation. Und vor allen Dingen, das schreiben sie auch, das Zeug kann in Pulverform transportiert werden.
Ah, das ist gut für die weltweite Verbreitung.
Überall hin, brauchst keine Kühlung, brauchst kein gar nichts.
Da bin ich mal gespannt, was Christian Drosten am Dienstag dazu zu sagen hat.
Wenn er es mitkriegt.
Bestimmt, der kriegt.
Ich habe dir noch auch noch ein paar schlechte.
Der kriegt alles mit.
Der kriegt alles. Drosten kriegt alles mit. Ich hätte noch ein paar schlechte Nachrichten, oder willst du erstmal?
Ich habe auch schlechte Nachrichten.
Oh ja. Solingen. Die Stadt Solingen hat sich gedacht, das ist uns ja alles ein bisschen heikel. Hä? Und darum machen wir jetzt Folgendes. Wir halbieren unsere Schulklassen. Ne? Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler digital, die anderen in der Schule. Wer hat es verboten? Das Gesundheits- und das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen haben das verboten.
Natürlich.
Jetzt ist ein Vater von drei Kindern hingegangen, hat Strafanzeige gegen die Schulministerin und den Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen erstattet, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und wegen Aufrufs zum Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung. Was ich ganz lustig finde, kommt natürlich immer wieder nichts bei rum, weil Politikeranzeigen bringt nie was. Und trotzdem, und das finde ich geil, hat eine Schule in Solingen, Alexander Koppel Gesamtschule heißt die, die Klassen geteilt und gesagt, leck mir Marsch, komm mich doch holen. Ein Interview mit dem Schulleiter gibt es im Spiegel, Link gibt es in den Shownotes. Aber ich finde das ganz cool, wenn Schulleiter dann auch einfach sagen, nee, mache ich nicht.
Ich würde mir ich das so hier, wünschen, und dass das hier passiert.
Genau, und er sagt halt auch in diesem Interview direkt zur Antwort, so, warum machen Sie das? Und er sagt, weil ich einen Amtseid geschworen habe.
Ja.
Und aus dem geht hervor, dass ich mich so zu verhalten habe, wie ich mich hier verhalte. Ja, würde ich mich hier auch, ja.
Also und dafür, so
dafür verbeamten wir die, ne? Ja. Damit sie sich gegen solche Leute wie die Gebauer und den Laumann oder hier bei uns die Scheres durchsetzen können. Damit sie sagen können, nein, ihr könnt mir das nicht vorschreiben, was ihr mir.
Das ist ja nicht nur die Scheres. Also in Berlin ist es ja tatsächlich auch so, dass wir jetzt immer noch in vielen Schulen die sogenannte Corona-Stufe Gelb haben. Mhm. Auch in Bezirken, in denen die Inzidenz über 200 liegt mittlerweile. Ich weiß das, weil ich wohne in einem solchen Bezirk. Und die Grundschulen sind trotzdem noch auf Gelb. Dann gibt es auch so eine Schule, wie die, auf die mein Sohn geht, der, also die liegt direkt an der Grenze zu Friedrichshain und Mitte, beides hochinzidente Bezirke, aber die Schule liegt in Pankow. Deswegen ist da auch Stufe Gelb, weil ja das Virus bekanntermaßen an der Bezirksgrenze dann auch stoppt.
Ja, ist natürlich. Ja klar, ne? Also wann war ich jemals in Steglitz, obwohl es hier an Tempelhof grenzt?
Ja. Hinten. Ja. Also ist ja völlig klar. Nein, und das ist totaler Wahnsinn. Und dann habe ich letztes Wochenende gesehen, wie das Berliner Abgeordnetenhaus in einer Sondersitzung, das wurde dann live übertragen, über so Corona-Sachen auch geredet hat. Und mich hat nichts mehr gewundert, denn im Abgeordnetenhaus in Berlin gilt, dass immer wenn man am Platz sitzt, darf man die Maske abnehmen und immer wenn man rumläuft, muss man eine Maske tragen.
Ja.
Jetzt in diesem Video hat man gesehen, wie nah die beieinander sitzen.
Ja, aber du weißt doch, wenn Politiker sitzen, atmen die nicht. Stimmt, das wissen wir doch.
Stimmt, ja. Wenn man dann noch ein bisschen was über Aerosole weiß und dann weiß, okay, diese Leute, die da so sitzen und sich selber ja auch solche Gesetze, es gibt ja nicht nur, also man könnte ja denken, denen sind halt andere Leute scheißegal.
Ja,
aber dann siehst du, die da so sitzen und weißt,
die sind sich selbst nicht, scheißegal.
Nee, sie haben es nicht kapiert.
Oder so.
Sie checken es nicht.
Ja, ich sag ja, Landespolitiker sind bestenfalls zweitklassig.
Ja, und dann kriegst du, wenn du dann sagst, warum macht ihr das nicht so und warum macht ihr das nicht so, die einzige Aussage, die alle irgendwie so mantraartig wiederholen ist, ja, wieso, wir beobachten das Infektionsgeschehen an den Schulen und können nicht feststellen, dass da jetzt irgendwie eine besondere Gefährdung irgendwie im Gange wäre.
Mhm.
Also denkt, ihr beobachtet das Infektionsgeschehen an den Schulen gar nicht.
Exakt. Die Tagesschau hat nämlich mal bei den Bundesländern rumgefragt, wie das mit den Infektionen bei SchülerInnen und Lehrkräften aussieht. Wo du gerade Berlin sagst, schönes Zitat aus diesem Artikel, ein langer Artikel bei denen auf der Webseite. Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ließen die Anfragen zu der Zahl der Infektionen bislang unbeantwortet.
Ja.
Ich behaupte, weil sie keine Zahlen haben. Ich behaupte, Berlin hat keine Zahlen und produziert auch keine Zahlen.
Nein.
Und mein Verdacht ist, jedenfalls aus so... Das sind immer nur so Informationsfragmente, die ich aus allen möglichen Bezirken von allen möglichen Leuten so zugetragen kriege. Mein Verdacht ist, sie wollen diese Zahlen nicht erheben. Jedenfalls haben sie rumgefragt, Roland Koch ins... Doch, Roland... Nee, Robert... Damn you, CDU! Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, ne? 7-Tages-Inzidenz von 50, Die Klassen müssen geteilt werden, Abstand 1,50 Meter, Masken im Unterricht und so weiter.
Ja.
Macht halt keine alte Sau.
Nein.
So, die meisten Länder machen das übrigens nicht. Ja, steht auch in diesem Artikel, kann man sich dann auch mal angucken, welche das sind. Was sie auch machen ist, die Kultusministerien, die setzen die Zahl der Infektionen an Schulen in Relation zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler.
Ja.
Das ist statistisch unredlich.
Natürlich. Ja?
Normalerweise, ne, also das wäre halt so, als würdest du die Angabe über Infektionen ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzen. Ja,
genau.
Und dann kämst du halt auf so Promillewerte oder irgendwie
ja.
sowas. Ja.
Oh, das ist doch alles nicht so schlimm.
Genau, ist alles nicht so schlimm. So, und ja, aufteilen, Klassenzeit für den Unterricht, das lehnen sie im Beschluss weiter ab. Präsenzunterricht soll so lange wie möglich fortgesetzt werden. Mhm. Und was die KMK, die Kultusministerkonferenz, auch auf Anfrage nicht mitzuteilen, willens oder in der Lage war, ist, wann denn ein Punkt erreicht ist, an dem sie das nicht mehr für möglich halten, was sie da tun.
Ja, genau. Nee, die haben keinen Plan.
Mir fällt noch nicht mal eine sinnvolle Verschwörungstheorie ein, die man da. Weil, wenn ich mir eine Verschwörungstheorie ausdenke, an der die Kultusministerkonferenz und alle nachgeordneten Instanzen beteiligt sind, irgendjemand hätte längst gequatscht.
Ja, ja, nee. Ja?
Das wäre längst rausgekommen. Die wissen überhaupt nicht, was sie
einfach
tun.
Einfach Inkompetenz, ja.
Ja. ja. Das Wahnsinn.
Ist die einfachste Erklärung. Es ist Inkompetenz. Wahnsinn, es ist auch, wie ich letzte Woche schon sagte, wahrscheinlich gibt es einfach auch nicht genug die Möglichkeiten, dass sie an allen Schulen dann digital werden, was sie müssten.
So.
Und dann hat noch jemand mir geschrieben, ich glaube, es war auf Instagram, so, hey, ja, hier, digitales Lernen ist das eine, aber die Politiker haben Angst vor den Eltern.
Ja, natürlich haben die Angst vor den Eltern.
Mhm. Und die Eltern wollen halt einfach, wie ich auch schon mal so die These formuliert habe, die wollen ihre Ruhe, beziehungsweise, dass ihre Kinder betreut sind und ja, das natürlich. Dann halt in der Schule.
Ja, es ist ja auch nachvollziehbar, also das hat Merkel ja auch gesagt, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, dann können nicht beide mehr arbeiten gehen. Wir leben in einer Welt, in der beide arbeiten gehen müssen, damit du zumindest in den Ballungsregionen oder in teureren Regionen über die Runden kommst. Und da bleibt einer von beiden zu Hause, kriegt dann nur noch irgendwie 60% oder so. Dann kommst du hinten und vorne mit der Kohle nicht hin. Dann bist du bist es ja auch nicht gewöhnt. Ich kann das auch nachvollziehen. Also
Kinder sind mega anstrengend.
Ja, eben.
Das muss man ja auch mal sagen.
Und wenn du von Anfang an gewohnt bist, dass du im Grunde nur 3 Stunden am Tag mit deinen Kindern verbringen musst, nämlich die Stunde Frühstück und die 2 Stunden abends, wenn du von der Arbeit kommst und sie dann ins Bett agitieren kannst, da kannst du doch nur den Verstand verlieren, wenn du auf einmal den ganzen Tag mit denen rumhängen musst. Und dann hast du natürlich auch keine Ideen, weil du hast auch noch andere Probleme. Du musst dir nämlich Gedanken darüber machen, ist denn vielleicht die Branche, in der ich gerade arbeite, ist die in einem halben Jahr überhaupt noch lebensfähig oder geht die gerade zugrunde aufgrund irgendwelcher... Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich erwarte von der Politik, dass sie diese Probleme auch sieht, weil wenn ich, ja, Holger Klein, diese Probleme spätestens im Mai schon gesehen habe, ich glaube, das kann man sogar hier in der Sendung nachhören, wenn selbst ich diese Probleme schon gesehen habe und gesagt habe, wir müssen nicht die Schulen missbrauchen, wir dürfen nicht die Schulen missbrauchen, sondern wir müssen die eigentlichen Probleme in irgendeiner Form adressieren und lösen. Wenn selbst ich das sehe, erwarte ich von den Politikerinnen und Politikern, dass sie das erst recht sehen und dann auch entsprechend irgendwas machen und sei es nur, dass sie laut drüber reden.
Und da verweise ich wieder auf die Sendung mit Armin Himmelrath, der ja auch gesagt hat, ja, das ist halt trotz allem die Verantwortung auch von Schule, auch wenn die Kinder zu Hause sind, sich darum zu kümmern, wie unterrichten wir die.
Ja.
So, fertig aus. Da gibt es eigentlich tatsächlich gar nichts zu diskutieren.
Zahlen, es gibt nochmal Zahlen. In München hat das Tropeninstitut von der LMU eine repräsentative Studie durchgeführt, zumindest für München repräsentativ und ja, vielleicht kann man daraus auch was schließen für andere Großstädte. Sie haben gefunden, dass sich bis Juni 2% der Münchnerinnen und Münchner mit dem Coronavirus infiziert hatten, was wesentlich mehr ist als bekannt. Offiziell gemeldete Fälle waren 0,4% der Münchner Bevölkerung. Das heißt, sie haben nur 1 von 5 Fällen erfasst. Also die Dunkelziffer ist 5-mal so hoch. Allerdings auch, schreiben sie auch, bisher hat sich nur ein Bruchteil der Münchner angesteckt, 2%. Und damit bist du so weit weg von der Herdenimmunität, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber reden müsste, was, glaube ich, außer diesen Covidioten eh kaum noch jemand tut, oder?
Weiß ich nicht, also, ich gucke da nicht mehr hin.
Ja, sie haben auch noch ein paar mehr Zahlen produziert. Ich habe so viele Zahlen heute schon gesagt.
Und ich glaube aber, bei Kindern war es sogar 6-mal so viele, wie sie gedacht haben. Also dass nämlich diese mehr von den Kindern, die sich nicht anstecken, ich glaube, das war auch die LMU, die rausgefunden haben, nee, auch bei den Kindern war es sehr viel mehr.
Noch eine gute Nachricht, also das heißt gute Nachricht. Die Linkspartei hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie erstellen lassen zur Vermögensabgabe gegen Corona-Schulden. Was sie vorschlagen, ist eine Abgabe, die über die nächsten 20 Jahre läuft, ungefähr 300 Milliarden Euro in den Staatshaushalt bringen soll und weniger als 1% der Bevölkerung betreffen würde. Hm. Und das finde ich ganz interessant, vor allen Dingen, weil ich nicht betroffen wäre, obwohl ich eine Eigentumswohnung habe.
Dann bin ich auch nicht betroffen, dann finde ich das auch gut.
Es ist wirklich ein sehr interessantes Papier, ist auch einigermaßen umfangreich, mehrere PDFs, mit mehreren Optionen einer einmaligen Vermögensabgabe, die über 20 Jahre gestreckt wird. Dann hat die Linke, die hat dann irgendwie einen Favoriten, und zwar einen Freibetrag von 2 Millionen für ein persönliches Vermögen, 5 Millionen für Betriebsvermögen, Beteiligung an Kapitalgesellschaften. Heißt, wenn ich jetzt 4 Millionen hätte in Cash, würde ich halt 2 Millionen in Aktien geben und hätte dann auch wieder meine Kapitalgesellschaftsbeteiligung und so. Dann so mit Freibeträgen.
Geil, wie schnell du immer die Schlupflöcher findest bei allem. Das ist wirklich, ich glaube, ich habe den richtigen Mann geheiratet.
Mit Eingangssteuersätzen, so und so weiter. Es gibt jedenfalls mehrere Modelle. Es gibt ein Modell, das greift mit einem Höchstsatz von 30 Millionen Euro, da kämen dann 370 Milliarden zusammen. Würdest du einen Freibetrag, warte mal, jetzt habe ich meine eigene Notiz. Na, irgendwo zwischen 300 und 600 Milliarden Euro über die nächsten 20 Jahre könnten wir einnehmen, je nachdem, welches Modell du da ansetzt. Rechenbeispiel. Gibt ein paar Rechenbeispiele zum selber nachlesen, dann bitte die Links nehmen. Wenn du 10 Millionen hast, kostet dich der Spaß über die gesamte Laufzeit 300.000 Euro. Wenn du 10 Millionen hast, über 20 Jahre, 15.000 im Jahr. Also wenn ich 10 Millionen habe, egal in welcher Form, sind 15.000 im Jahr Portokasse. So, ja, also das kriegst du, ne? Ja. Wenn du 100 Millionen hast, kostet dich der ganze Spaß über die ganze Laufzeit gut 18 Millionen.
Millionen. Also 18% von deinen 100 Millionen.
Ja, über dann die gesamte
hast du
Laufzeit.
Noch 82 Millionen übrig.
Nee, hast von du nicht, die verdienst 100. Du ja. Also wenn du 100 Millionen irgendwo, irgendwie am Laufen hast,
dann vermehren die sich automatisch.
Rein. Ja, genau. Sehr interessante Zahlen, und ich finde das tatsächlich, und nicht nur, weil ich nicht betroffen wäre, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache. Und dieses Konzept, also der Favorit der Linkspartei, betrifft 0,7%
der Bevölkerung überhaupt. Ja. Ja, die sind aber, wie wir ja wissen, politisch sehr einflussreich.
Das sind diejenigen, denen die Chefredakteure gehören.
Du bist schon böse. Schauen wir mal ins Ausland, oder hast du noch was?
Nee, ich habe alle meine Themen aufgebraucht.
Ja, Mensch, Holger.
Du musst mich auch mal unterbrechen.
Ja, ich.
Sagt die Hörerschaft auch immer.
Ja, dafür rede ich jetzt ohne Unterlass und schaue ins Ausland, und wir gucken zuerst.
Nee, eine Sache habe ich noch. War nur ein Scherz.
Und wir gucken zuerst mal in unser Nachbarland Polen. Da haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, dass wir in Polen, hörst du, packst du wohl die Kazoo wieder ein, Holger? Das ist jetzt auch ein ernstes Thema. Ich möchte, dass du mit der nötigen Ernsthaftigkeit hier bei mir sitzt, wenn ich mit dir rede. Also, seit fast 2 Wochen gehen in Polen Frauen vor allem und, wie man heute so schön sagt, Menschen mit Uterus auf die Straße, protestieren gegen das faktische Abtreibungsverbot, das dort durch das Verfassungsgericht beschlossen wurde.
Gehen da auch Männer auf die Straße oder trauen die sich nicht?
Die Bilder, die ich so sehe, sind vor allem Frauen.
Okay.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch solidarische Männer mit auf die Straße gehen. Ja. Aber die Bilder, die ikonisch geworden sind, wie man ja heutzutage so schön sagt, also die so auf Instagram reinkommen und so, sind das schon eher die Frauen. Aber es sind wahnsinnige Bilder. Also es gibt eins, wo man so Warschau von oben sieht bei Nacht, und die Straßen sind voll. Also es ist schon richtig was los, und das seit 2 Wochen, und das obwohl eben eigentlich eine Pandemie ist. Aber don't mess with the women.
Das sind die Auswirkungen des politischen Christentums übrigens.
Ja, so kann man das im Grunde zusammenfassen. Auf jeden Fall, das hat Margarete Stokowski auch so gesagt.
Ernsthaft?
Ja, das politisierte Christentum.
Politisiertes Christentum.
Genau, weil man es ja auch immer von
christianistischer Extremismus auch so.
Könnte man auch sagen, genau.
Aber sowas gilt ja nur für Moslems. Also die Christen sind ja völlig unverdächtig.
Glaube ich, der Grund, warum Margarete auch diese Begriffe geprägt hat, ja. Jedenfalls haben wir diese Woche, ich will es gar nicht zu ewig machen, sondern wirklich einen Hörtipp. Wir haben diese Woche im Lila-Podcast eine Spezialsendung, wenn man so möchte, relativ spontan dazu gemacht. Wir haben eine Aktivistin aus Polen dafür gewinnen können. Alexandra Magrita heißt die, die arbeitet für eine Organisation, die eben versucht, Frauen auch juristisch zu unterstützen, die abtreiben wollen. Und es gibt ja wahnsinnig viele Organisationen, das kommt dann auch in diesem Podcast vor, beziehungsweise ist auch in den Shownotes, Organisationen in Deutschland, weil wir sind ja das Nachbarland, die versuchen den Menschen, die abtreiben wollen, aber das dort eben nicht können, die hier rüberzuholen und denen das hier irgendwie zu ermöglichen, also die dabei zu unterstützen. Da gibt es dann auch so Telefonnummern und so weiter. Jedenfalls habe ich mal einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, weil das, was da passiert, ist ja auch, das sehen wir auch hier immer wieder, wenn über Abtreibung und über sexuelle Selbstbestimmung debattiert wird, bei uns zuletzt wegen Paragraph 219a, dann sind es ja immer diese rechten Parteien. Ja? Ja. Also egal, die sind ja noch nicht mal christlich, sondern die sind ja einfach nur rechts.
Die wollen halt die Kontrolle über die Frauen haben, weil sie ganz genau wissen, dass wer die Frauen kontrolliert, das Land kontrolliert.
Und so ist es auch natürlich.
Beziehungsweise umgekehrt. Wenn du die Frauen nicht unter Kontrolle hast, hast du überhaupt nichts unter Kontrolle.
Ja.
Als Mann.
Und so ist es auch in Polen. Also die PiS-Partei hat sich natürlich dieses Thema auch nicht ohne Grund daraus gesucht. Wobei in Polen der religiöse
Fundamentalismus
auf jeden Fall nochmal eine größere Rolle spielt als hier. Jedenfalls hat Alexandra so ein bisschen erzählt, wie es eigentlich dazu kam.
PiS-Regierung ist eine ultrakonservative Regierung und da gab es eine Gruppe von über 100 Abgeordneten. Vor allem aus PiS-Partei, die eine Initiative verfasst haben, in dem die schwangeren Personen eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, die Schwangerschaft abzubrechen. Und so wie wir denken, PiS wollte genau in der Zeit von Pandemie dieses Gesetz bei dem Verfassungsgericht abstimmen, weil es ziemlich kompliziert ist und die dachten wahrscheinlich, dass wir zu Hause bleiben und nichts damit machen. Und ja, aber wir leisten den Widerstand und wir wollen nicht zulassen, dass es so wird.
Haben Sie sich so gedacht, ne? Ist ja Pandemie, dann geht ja eh keiner auf die Straße.
Ja.
Aber ist schief gelaufen und jetzt mal sehen.
Waren Sie bei uns ja auch, ne? Sagen wir jetzt auch. Was haben Sie jetzt für Gesetze verabschiedet wieder? Fingerabdruckspflicht im Ausweis und noch irgendwas. Also so zwei so Polizeistaatsgesetze, wo sich die AfD dann voll drüber freuen wird, wenn sie die Macht ergriffen haben.
Was immer das beste Argument ist, ne?
Ja.
Und jetzt sind sie seit zwei Wochen auf der Straße und haben tatsächlich, das war vor der Sendung, also vor der Lila-Podcast-Sendung noch nicht so klar, haben tatsächlich erreicht, dass das Inkrafttreten quasi dieser ganzen Regelungen nochmal aufgeschoben wurde. Also als erstes ist schon der Präsident Duda in die Bresche gesprungen für die Frauen und hat gesagt, na gut, also wenn jetzt eine Frau ein totes Baby im Bauch hat, dann darf das raus.
Gibt es irgendwie, das ist jetzt eine sehr zynische Frage wahrscheinlich, gibt es irgendwelche Getränke, die Frau zu sich nehmen kann, um den Fötus zu töten?
Ja, natürlich. Aber das sind ja genau die Dinge, die wir nicht wollen.
Ja, sicher. Ne? Aber wenn du es musst, was willst du denn machen?
Es ist gesundheitsgefährdend.
Okay. Nein, es hätte ja
es gibt Initiativen in Deutschland, die dafür sorgen, dass Medikamente nach Polen rüberkommen, weil es gibt ja auch einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch.
Stimmt, ja, klar.
Also
ja,
man kann, also das ist sowieso die Quintessenz, ne? Weil man fühlt sich ja oft auch ohnmächtig, weil schlimme Dinge in Ländern passieren und man kann nichts machen. Aber in Polen, unser Nachbarland, da können wir sehr viel machen und es gibt die Leute in Deutschland, die sich da wirklich dahinter klemmen.
Diese Medikamente.
Bewerft ihr mit Geld.
Diese Medikamente, sind die, ist das over the counter oder muss ich die verschrieben kriegen?
Die muss man verschrieben bekommen.
Ja,
aber dann holst du halt die Polinnen nach Deutschland oder, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, da etwas zu unternehmen. Wie gesagt, es ist ja unser Nachbarland, da haben wir Möglichkeiten.
Könnte ich zu meiner Ärztin gehen und sagen, verschreiben Sie mir mal folgendes Medikament?
Nein, ich fürchte nicht, legal. Nicht. Aber es ist halt tatsächlich so gewesen, bevor die Frauen auf die Straße gegangen sind, wäre auch die Pflicht gewesen, einen toten Fötus mit sich rumzutragen.
Das ist wirklich unfassbar.
Bis das also, halt irgendwie von selbst rauskommt.
Das ist wirklich unfassbar. Und es geht halt so überhaupt nicht um irgendwelches Leben. Das geht mir so auf den Keks
also,
dabei. Das ist alles, es geht nur um Kontrolle, nur um Macht.
Die PiS-Regierung hat es argumentiert mit ihrem großen Einsatz für das Leben behinderter Menschen. Da hat Alexandra dann auch noch mal einen kurzen Einblick gegeben, wie es behinderten Menschen in Polen so geht.
Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, als wäre Polen das Land mit den vorbildlichen Inklusionsschulen oder sowas. Also ja. Ich höre mir die Sendung mal an. Ja, apropos Sendung, ich habe tatsächlich noch eine Ankündigung zu machen. Allerdings ohne Klangbeispiel, weil ich es echt nicht geschafft habe, diese Woche da noch groß was rauszuschneiden. Ich habe die Woche gesprochen, eine Stunde lang, knapp mit Katja Adler. Die ist bei der BBC Chefkorrespondentin für Europa. Und ich habe versucht, in dem Gespräch zu kapieren, was mit den Briten eigentlich nicht stimmt. Das hat sie mir leider so ausdrücklich nicht erklären können, weil die bei der BBC extrem vorsichtig damit sein müssen, eine Meinung zu haben. Was ganz witzig ist, also du darfst eine Meinung haben, aber dann musst du auch ein Meinungsautor sein, sozusagen. Sie ist aber halt Europe Editor, das heißt, sie ist für die Einordnung und für den großen Überblick da und so und hat halt, man hat halt schon gemerkt, dass sie dann immer mal so nochmal, nee, aber das muss ich auch noch sagen. Das heißt, also man kann schon irgendwie so ein bisschen durchhören, was mit den Briten nicht stimmt. Es ist nicht wirklich was Neues. Ein paar neue Aspekte sind drin, aber dass die grundsätzlich eine Klatsche haben und so, das kennen wir ja alles. Ein bisschen was habe ich aber halt trotzdem kapiert. Und vor allen Dingen, was ich auch kapiert habe, und das ist ganz interessant, und das ist jetzt der Teaser auf diese Sendung, ich habe kapiert, was mit der EU nicht stimmt. Mhm. Da gibt es nämlich auch ein Problem. Und ja, ich habe es, wie gesagt, nicht geschafft, das mal runterzuschneiden. Ich setze mich übers Wochenende dran und dann können wir das nächste Woche als Bonusfolge veröffentlichen, ganz einfach. Interessant fand ich darin, dass sie sagte, der Brexit ist nicht das Problem. Das Problem ist die Corona-Pandemie und die unglaublichen ökonomischen Verheerungen, die uns diese Pandemie noch zurücklassen wird. Da ist der Brexit einfach nur noch eine kleine Scheiße, zwar Scheiße, aber irgendeine Scheiße, die oben drauf kommt. Und genau darum, weil die Verheerungen von Corona so riesig sind, wird Boris Johnson auch nicht No Deal machen, weil den Stress wird er sich nicht geben wollen.
Wahrscheinlich wünscht er sich gerade, er wäre doch noch Teil der EU.
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Also ja, wahrscheinlich ist es niemand, der bei klarem Verstand ist, kann sich das Gegenteil wünschen. Das kann ich kann es mir nicht vorstellen. Also und so Typen wie Nigel Farage und so, der will halt die Welt.
Bei klarem Verstand, ne?
Doch, der will halt die Welt brennen sehen, weil er rausgefunden hat, wie er davon am besten profitieren kann. Stimmt, also das ist ja.
Wenn die Welt brennt, kann man damit Geld machen. Die Welt brennt. Einer der Orte, wo man das gerade auch sehen kann, ist in Äthiopien. Denn der Friedensnobelpreisträger vom letzten Jahr, Abiy Ahmed, beginnt vielleicht einen Krieg. Zumindest hat er eine Militäroffensive gegen den äthiopischen Bundesstaat Tigray ausgerufen. Der macht schon länger Probleme. Aber damit sind wir im Grunde auch bei unserem wöchentlichen Blick über den Tellerrand, für den ja Sham Jaffe zuständig ist, Autorin des Newsletters What Happened Last Week. Wie gesagt, vor einem Jahr, der noch ziemlich frische Ministerpräsident damals Äthiopiens, Abiy Ahmed, hat den Friedensnobelpreis für seine Friedensbemühungen mit dem Nachbarland Eritrea bekommen. Also auch für was anderes als das, was jetzt da passiert. Aber trotzdem natürlich fragen sich alle, vor einem Jahr Friedensnobelpreis, jetzt fast schon Bürgerkrieg im eigenen Land. Was ist da eigentlich los? Und das erklärt uns jetzt die Scham.
Genau, du hast ja schon richtig gesagt, es ging um seine Bemühungen mit dem Nachbarland Eritrea. Dafür hatte er den Friedensnobelpreis erhalten und viele seiner KritikerInnen sagen, ja, er hat sich aber wenig um die Gewalt im eigenen Land gekümmert. Wieso wir überhaupt über Äthiopien sprechen, ich glaube, ist ganz wichtig mal zu sagen, dort leben mehr Menschen als in Deutschland. Also um die fast 110 Millionen Menschen circa leben in diesem Land und dass es vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommen könnte, ist halt eben eine unglaublich gefährliche Nachricht. Letzte Woche sind dort zwei Sachen passiert, die ganz schrecklich waren. Also am selben Tag, als der Anschlag auf Wien stattfand, gab es ein regelrechtes Massaker in einem Dorf in der Region Oromia in Äthiopien. 54 Menschen sind an diesem Tag gestorben und laut Amnesty waren das meist Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die Opfer waren anscheinend Angehörige einer Volksgruppe, die Amharen heißt. So waren Angehörige dieser Volksgruppe und diese Volksgruppe ist eben nicht nur irgendeine Volksgruppe, sie ist nämlich auch die zweitgrößte ethnische Gruppe. Und einen Schuldigen für dieses Massaker gibt es laut der Regierung auch schon. Die sagen nämlich, das waren die Rebellengruppen der Oromo. die größte Ethnie im Land. Und die wären dafür verantwortlich gewesen. Was man wissen muss, Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat. Und Gewalt unter unterschiedlichen Ethnien in diesem Land ist immer wieder eines der großen Themen dort. Für Abiy Ahmed ist es eben eine super große Herausforderung. Und da verwundert es zum Beispiel jetzt auch nicht, wenn jetzt letzte Woche die äthiopische Menschenrechtskommission gesagt hat oder den Ministerpräsidenten gefragt hat, ja, wieso hat sich denn das Militär aus dem Gebiet dort überhaupt zurückgezogen? Und wieso waren die Zivilisten nicht genügend geschützt? Das sei ja auch nicht der erste Angriff auf die Amharen gewesen. Es gab auch schon an dem Tag, also vergangene Wochen vorher, da gab es auch schon Bewaffnete, die gegen die Amharen im Westen des Landes oder im Süden so angegriffen haben. Und dabei sind ja auch noch weitere Dutzende Menschen gestorben. Das heißt also, die Stimmung im Land ist bereits schon seit einigen Wochen etwas angespannt. Aber das letzte Mal war das auch circa es war vor ein paar Monaten. Da war es ziemlich schlimm. Das war auch wieder eben so eine Art aufgepoppte Gewalt zwischen den Ethnien. Der berühmte Sänger Haçalı Hundessa wurde gewaltsam ermordet. Ich weiß nicht, ob sich viele daran erinnern, aber dann gab es eben Massenproteste in diesem Land. Und der Sänger war sozusagen die Stimme der Oromo. Und diese Volksgruppe, diese größte Volksgruppe im Land, fühlt sich ja schon seit langem sehr unterdrückt und von wichtigen politischen Ämtern ausgeschlossen und sagen so, ja, wir als größte ethnische Gruppe, wir haben einen berechtigten Anspruch auf Führung. Und deswegen ist ja auch Abiy Ahmed, der jetzige Ministerpräsident, der ist ja vor 2 Jahren gewählt worden. Vor allem junge Menschen gingen damals auf die Straßen vor 2 Jahren und haben gesagt, so, ja, wir wollen jetzt diese Regierung zu Fall bringen und Abiy Ahmed ist unser Hoffnungsträger, weil sein Vater ist Oromo und Muslim, seine Mutter Amharin und Christin und das sieht ja schon mal ganz gut aus und haben ihm dann die Aufgabe gegeben, die Volksgruppen miteinander zu versöhnen. Das ist ihm bis heute, gut, man muss auch fairerweise sagen, es sind ja erst 2 Jahre her, aber es ist ihm wirklich nicht gelungen. Und die Zahl der Binnenvertriebenen, die liegt im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes bei 1 Million. 1 Million Binnenvertriebene in diesem Land. Das ist ein trauriger neuer Rekord. Und die Versorgungslage vieler dieser Vertriebenen wird einfach immer schlechter. Jetzt ist das Ganze wieder so ausgeartet, dass jetzt Abiy Ahmed gesagt hat, wir starten gegen einen eigenen Bundesstaat, Tigray, eine Militäroffensive und hat einen 6-monatigen Ausnahmezustand gegen den Bundesstaat auch verhängt. Das Ganze hat angefangen, jedenfalls nach Darstellung von der Zentralregierung. Dort herrscht eine Volksbefreiungsfront, die ist bekannt als TPLF. Und die hat in Tigray eines der Militärstützpunkte von der Zentralregierung überfallen. Das sagt die Zentralregierung. Wie viele Menschen dabei starben, ist jetzt unklar. Man muss auch sagen, von breiten Kämpfen ist noch nicht die Rede. Es sind also eher noch so einzelne Zusammenstöße. Aber was klar ist, es ist eine diplomatische Krise. Man redet gar nicht mehr miteinander und das Konfliktpotenzial ist ziemlich groß, weil die TPLF verfügt über einen sehr starken paramilitärischen Sicherheitsapparat, zu dem auch eine Miliz gehört. Und also es heißt, Abiy Ahmeds Truppen, die Regierungstruppen, könnten hier also auf erbitterten Widerstand treffen. Und die verstehen sich auch nicht so richtig ganz. Also schon seitdem er gewählt wurde, hat er sich eigentlich so ein bisschen mit dieser nördlichen Region im Land verscherzt. Damals mit dieser abgelösten Regierung fand auch der lange Jahre herrschende Einfluss von der TPLF auf die Zentralregierung eigentlich ihr Ende. Und jetzt sagen halt eben ExpertInnen, ja, sollte jetzt sozusagen Abiy Ahmed in diesem Konflikt mit Tigray Schwäche zeigen, könnte das eben als Signal gesehen werden für andere regionale Organisationen, regionale Bedürfnisse in diesem Land, die an einer Destabilisierung generell interessiert sind. Naja, und andere sagen, ja, wir haben auch Angst, dass das Ganze auch ein bisschen über die Grenzen überschwappt, nämlich dass Truppen des benachbarten Eritrea bald eingreifen würden. Also es heißt, man hofft gerade inständig, dass es jetzt schnell zu ernsthaften diplomatischen Bemühungen kommt, vor allem halt auch durch die Afrikanische Union. Also das heißt, wenn das Ganze wirklich ausarten würde, dann wird das sehr, sehr schlimm und sehr, sehr traurig.
Ja, das ist im Grunde die Gefahr, die von dort ausgeht, dass die ganze Region dadurch destabilisiert werden könnte, wieder destabilisiert werden könnte. Also sozusagen auch das wieder fällt, wofür er den Friedensnobelpreis bekommen hat.
Ja, und wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die so gerne sagen, hey, Friedensnobelpreis, und dann macht er trotzdem Krieg.
Naja, ja.
Vielleicht sollte Nobel, also die Kommission, mal überdenken, wem sie solche Preise gibt. Also,
es ist ja immer so ein bisschen auch eine Vorschusslorbe.
Ja, ja, sicher. Es geht ja tatsächlich darum, den Preis jemandem zu geben, der Hoffnung auf Frieden verbreitet. Aber vielleicht kann man das irgendwie, ich kenne gar nicht die Statuten, ich weiß gar nicht, was Alfred Nobel genau gesagt hat, wenn er natürlich gesagt hat, das muss jemand als Vorschusslorbeeren kriegen, kannst du nichts machen, aber vielleicht kann man es ja auch so machen, dass man sagt, okay, wir geben diesen Friedensnobelpreis jetzt jemandem, der tatsächlich Frieden gemacht hat und nicht, ja, aber naja.
Kommen wir zu den guten Nachrichten, die ich mitgebracht habe. Überspringen wir Irland, das packe ich einfach in die Shownotes. Und zwar, die guten Nachrichten kommen natürlich aus Neuseeland, weil
natürlich.
Neuseeland ist wirklich der Nachrichten-Happy Place für Menschen aus der ganzen Welt geworden. Wenn man einfach möchte, dass man denkt, okay, ja, es ist nicht alles schlecht, es gibt noch Hoffnung. Also das Gute ist real, es gibt gute Menschen, so ein bisschen wie Angela Merkel auch, aber noch viel besser ist Jacinda Ardern, und die hat gerade, weil sie wurde ja wiedergewählt, sie hat eine neue Regierung gebildet und auch ein neues Kabinett aufgestellt, und es ist das diverseste Kabinett, das Neuseeland je gesehen hat. Die Ministerinnen wurden heute eingeschworen, und die Außenministerin von Neuseeland, die zukünftige, ist eine Maori.
Mhm.
Und sie hat, als diese Zeremonie war, wo die Minister eben und Ministerinnen eingeschworen werden, hat sie gesungen. Die sieht auch total cool aus, die hat so eine Gesichtstätowierung.
Mhm. Ja, cool.
Und es sind insgesamt sind 5 Maori im Kabinett.
Ja.
Und noch 3 queere MinisterInnen.
Was ich ja auch so krass finde, ist, ich meine, die hat ja mit absoluter Mehrheit gewonnen.
Ja.
Und macht jetzt trotzdem eine Koalition mit den Grünen. Das finde ich so, also das ist Größe.
Ja.
Also, super.
Jacinda Ardern ist, wie gesagt, ein absoluter Happy Place, wenn man mal gute Nachrichten
braucht. Ist eine Konservative, ne? CDU, oder? Was ist das für eine Partei, der sie angehört?
Ich glaube, man würde es eher in SPD übersetzen.
Okay.
Aber das ist ja bei anderen Parteien in anderen Ländern immer nicht so ganz leicht. Aber genau. Ja, kommen wir mit dieser super Nachricht vielleicht ein letztes Mal zu den Wahlen in den USA. Und zwar hat die Scham gerade getwittert, habe ich gesehen. Jetzt ist genau der richtige Moment, um Fox News einzuschalten.
Naja.
Dummerweise läuft da gerade Werbung. Also machen wir das nicht. Aber um 15.31 Uhr, wo wir diese Sendung beenden, ist es immer noch nicht fertig. Aber Biden führt in Pennsylvania und in Georgia. Wir drücken weiter die Daumen. Damit sind wir am Ende der Sendung. Immer am Ende der Sendung. Sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so unfassbar großzügig unterstützt. Ohne euch könnten wir einpacken.
Ja, und bräuchten noch gar nicht erst für ein Wohnmobil zu sammeln.
Genau.
Sparen.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Wege läuft über Steady. Da gibt es die Ultras, da gibt es den Fanclub, da gibt es auch günstigere sozusagen Abos. Wenn ihr einfach nur einen werbefreien Feed wollt, dann klickt die doch. Und weil die Ultras und der Fanclub uns aber so großzügig unterstützen, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. Das kommt jetzt. Das Mantra, die Schulen müssen offen bleiben, ist das Requiem zur zweiten Corona-Welle unserer 16 Todesengel aus der Kultusministerkonferenz.
Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang und hat es immer noch nicht geschafft.
Alexander Bunsack.
Marc Bremer.
Hans Dammerst.
Hans-Horst van Damme.
Oliver Delpy.
Mathis Derjong.
Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
Markus Dietz.
Was kommt nach dem Wohnmobil? Ein Kleinlaster?
Genau, und der wird dann zum Wohnmobil ausgebaut. Christopher erzählt, weil ich nämlich 7,5 Tonner fahre. Nee, ich darf sogar, 12 Tonner fahren, oder? Ich weiß gar nicht. Also, es wächst, es wächst.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Muhahaha, ich bin deine Nemesis.
Matthias Johansen.
Antjot Kästner.
Wing Commander Lord Flesharts Hausmusik. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran!
Wenn eure Pflanzen tot aussehen, esst zuerst den Nachtisch, denn wer weiß, was noch kommt und die wachsen nur knusprig. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakt-Tagebuch führen.
Dominik Neise.
Robert Nieholm.
Nun sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht
Anita Schroven.
Roman Schlauer.
Joachim Urlas.
Da jai mo bata da jai tag wo. Und jetzt alle. Der Holgi war der Bräutigam, die Kada ist die Braute, Fidirallala, Fidirallala, Fidirallala.
Jens Fiewig.
Lars von Hofunold.
Bernd Wehmöller.
Justus Wilhelm.
Weiter mit dem Fanclub.
Apple Knicker Jazz.
Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Frithem verbracht zu haben.
André.
Nico Abela.
Why do you go away, so that you can come back? So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as never leaving. Terry Pratchett, A Head Full of Sky.
Commander Wedge Antilles.
Volker Arendt.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Wann hat es eigentlich angefangen, dass hier keine mehr ihren Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke?
Johanna Bechle.
Johannes Bauermann.
Florian Beisel.
Sebastian Blechschmidt.
Simone Blechschmidt.
Andreas Bockisch.
Markus Bosslet.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bildmann.
Ein Hoch auf unseren Bussparer, Bussparer, Bussparer.
Ein Hoch auf unseren Bussparer, ein Hoch.
Muli Bwanji.
Gian-Andrea Konzett.
Cool, cool, cool.
If you must cross a course, cross cow across a crowded cow crossing, cross the cross course, cow across crowded cow crossing carefully.
Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass Kada und Holgi eine Wette um 100 Euro am Laufen haben, wer Ende Januar US-Präsident ist.
Stimmt, Miriam und David.
Die Robbe sagt, Bef, 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 Bef,
Ek, Fib, Erreicht den Hof mit Mühe und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot.
Boku wa onga kuka den taku katatemi.
Dirk de Pohl.
Andreas Dietzel.
Clubdirektorin Dr. Renate Wenger.
Elina Eickstedt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich jede Woche. Freuen sich über jede neue Folge.
Und zwar jede Woche. Wolfgang Fröhlich.
Kein Fußbrett.
Helge Georg, haben wir eigentlich jemals ausgesetzt? Haben wir irgendwann mal Urlaub gemacht so richtig?
Wir haben vorproduziert letzten Sommer.
Ja, aber das ist ja auch immer ein Tag Arbeit.
Wir haben einmal eine Sendung ausfallen lassen. Einmal.
Ein einziges Mal.
Einmal.
Ja, 39 Fieber hatte ich und da war ich noch professioneller wie alle hier.
Die Muxi Girls.
Hilke und Nils gratulieren zur Hochzeit. Hip, hip, hurra, alles Gute.
Ricardo Gatter.
Simon Hägler.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Schnapspralinen, ich brauche mehr Schnapspralinen.
Warte, ich gehe schnell. Dort Dütsche in der Schweiz.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Captain Häfchen, auf alten Fotos sieht man immer jung aus.
Halt die Ohren steif, sonst muss ich die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
Na, wie es aussieht, wird sie auch Vizepräsidentin. Alexander Klink.
Oliver Kraus.
Stefan Krause.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Gärtnerei Law Enforcement.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Ich verrutsche die ganze Zeit. Irgendwie habe ich keinen geraden Blick mehr. Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löhres.
Ines und Mike Lüders.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen. Ja, du bist sehr billig.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Paula Nachname muss ausgefüllt sein.
We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020. Nicht so lustlos.
Jennifer Niepel.
Take it easy, sagen sie, noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief.
Thorsten W. Noll.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Josef Porter.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Pia Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
F.S.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Lisa-Linde Schröder.
Theresa Sievert.
Große politische Themen. Sind wir das nicht alle?
Ole Skambrax.
Birgit Sobich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Michael Simanek.
Moritz Timm.
Triple Dent Gum und so weiter.
We Make You Smile, Vera und Benny.
Nicht so lustlos. Johann und Eli.
Haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
Martin Unterlechner.
Und, das musst du sagen.
Das ist ein altes thomanisches Sprichwort und es geht so. Ün straffit seit der Ütten sagt der Ütten sagt der Flüt. Ütten sagt der einer, der Ütten seiner Flüt.
Thomanisches Sprichwort. Total beeindruckend. Jan van Winkenreue.
Andrea Vogel.
Yannick Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschke.
Who controls the British Crown? Nicht so lustlos.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Mini Kövögüch Ongut Mogoi. Sugasa Dürsen. Beinahe.
Item. Uwe Zieling.
Christoph Ziesecke.
Der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
Simon Siebert.
Tina Becker.
In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon. Mark Twain.
Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
Vielen herzlichen Dank. Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 6. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ich guck gerade noch mal in die Schlachtzeilen. Warte mal.
Ich guck mal bei Fox News.
Ich guck gerade mal in die Schlachtzeilen hier. Was haben wir denn? Was Schlachtzeilen. Sagt denn Fox News hier? Bundesrat, Weg frei für Verbot von Einwegplastikartikeln.
Famous son of Philadelphia. You have it, let's see you keep it. And that's going to be the approach of the Trump campaign. They're going to want to try to keep this margin as narrow as possible.
Wie lange willst du das jetzt laufen lassen?
Ja, weiß nicht, noch die nächsten 2 Stunden. So.
Da fand ich ja dann schon interessanter. Bundesrat, Weg frei für Verbot von Einwegplastikartikeln. Zweimal gesagt. Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.